Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen Gast bei mir, den ich selbst seit Jahren beobachte, mit großem Respekt und noch größerer Neugier. Er ist einer dieser Menschen, die du einmal live erlebst und du vergisst sie nie wieder. Warum? Weil sie dich nicht nur zum Lachen bringen, sondern mitten ins Herz treffen. Oliver Geiselhardt gilt als Deutschlands Mental- und Gedächtnistrainer Nummer 1. Das sagt nicht nur das ZDF, das sagen auch tausende Teilnehmer, Unternehmen wie BMW, Lufthansa oder Bosch und unzählige Trainerkollegen. Schon mit 16 war er Europas jüngster Gedächtnistrainer. Heute ist er Bestsellerautor, Speaker, Unternehmer, App-Entwickler und vor allem jemand, der Menschen wirklich bewegt. Was mich an ihm beeindruckt, er verbindet wissenschaftlich fundiertes Wissen mit echtem Herzblut. Er ist glasklar, humorvoll, emotional und dabei immer ganz er selbst. In seinen Seminaren bringt er Menschen dazu, groß zu denken und über sich hinauszuwachsen. Nicht mit Esoterik, sondern mit echtem Handwerkszeug für Kopf und Herz. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Ein Mensch, der nicht nur Bühnen rockt, sondern auch Leben verändert. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Oliver Geiselhardt.
Mein lieber Dirk, meine Herren, jetzt bin ich aber selber schwer beeindruckt von mir, wenn ich das so höre. Ich bin ganz demütig im Moment gerade. Die Latte liegt jetzt hoch, ne?
Sehr schön. Demütig ist genau der richtige Grundzustand für die nächste Frage. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich? Wer bist du?
Oh Mann, du, das war eine Frage. Also was erzählt mein Umfeld über mich? Ich glaube, die mich wirklich kennen, die würden mich beschreiben als relativ lockeren, witzigen, authentischen vor allem Vogel, der mit beiden Beinen im Leben steht, auf dem Boden geblieben ist, der aber auch ein spezieller Vogel ist, der schon so ein bisschen weiß, was er will, sein Fähnchen nicht in den Wind hängt, der vielleicht auch mal unbequem ist und der so ein bisschen Besserwisser, Klugscheißer, Perfektionist ist. Damit geht er manchen auf den Sack, manchmal sogar sich selber leicht, aber der das Herz vor allem am rechten Fleck hat und wirklich helfen will.
Mhm. Schön. Das hört sich sehr gut an. Lass uns mal groß in deine Themen starten, Olli. Was beschäftigt dich derzeit am meisten? Was sind die Themen, die Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte am meisten beschäftigen gerade?
Na gut, das sind jetzt ja zwei Fragen. Das eine ist, was beschäftigt mich? Mich beschäftigt, kaufe ich mir einen neuen Ofen für meine Küche oder schafft es der alte noch? Ne, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Also heute Nachmittag werde ich noch in den Mediamarkt fahren und nach einem Ofen gucken. was beschäftigt die anderen? Ja, ich bin ja jetzt hier auf Mallorca und gar nicht mehr viel in Deutschland und ich gucke keine Nachrichten und höre mir nichts an, was den aktuellen Welt- oder Wirtschafts- oder sonst wie Zustand beschreibt. Deswegen weiß ich es wirklich nicht. Ja, ich mache mir mein eigenes Business und dazu meine eigenen Gedanken einfach.
Ja, was beschäftigt die Kunden, die Coaches, die Seminarteilnehmer, was beschäftigt die derzeit am meisten? Mit welchen Themen wirst du konfrontiert? Kommen die auf dich zu?
Na gut, ja, die beschäftigt schon so ein bisschen. Gibt es mittlerweile nicht genug Coaches, ne, also, oder Trainer und Speaker? Die haben Sorgen und Nöte. Wie finde ich die richtigen Leutchen, die mich in dieses Business richtig reinlassen oder die mich da durch das Business begleiten. Klar macht sich jeder Gedanken, wie komme ich an meine Kunden? Und ich glaube, das ist auch bei jedem Unternehmer der Fall. Ne? Wie komme ich entspannt an gute Kunden, ohne großartig ständig strugglen und fighten zu müssen? Das ist ja so die ewige Frage. Wie komme ich mit meinen Mitarbeitern klar? Wie kriege ich auch die richtigen Mitarbeiter? Das ist ja heute auch nicht mehr so einfach. Und wie schaffe ich es, dass selbst jüngere Leute noch arbeiten wollen und nicht nur Work-Life-Balance von wegen 20 Stunden im Monat arbeiten und den Rest dann irgendwie auch mal Sabbatical feiern oder irgendwie nichts machen und sich erstmal selber finden. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für Leute, die ständig am Verbessern sind und am Business weiter aus- und aufbauen sind, dass das große Fragen sind.
Mhm. Gehen wir mal ganz kurz in dein Thema Gedächtnis und Mentalpower. Was ist aus deiner Erfahrung nach die größte, also gerade für Unternehmer, mentale Blockade, die uns klein halten, die uns vielleicht auch mal nicht mutige Schritte gehen lassen? Und was kannst du vielleicht uns da auch mit auf den Weg geben? Wie kann ich da in eine Lösung reingehen, in eine Veränderung reingehen?
Also ich glaube, dass die meisten Unternehmer und auch Trainer, Speaker, Coaches in meinen Augen zumindest einen großen Fehler machen. Die gucken, was will der Markt und das bieten die. Mhm. Und das ist ja auf der einen Seite richtig, das haben wir alle auch gelernt. Ich selber habe ja auch BWL studiert. Aber auf Dauer macht dich selbst halt nicht glücklich, ne? Also deswegen finde ich das immer mega und feier die Leute, die wirklich sagen, sorry, aber es ist mir scheißegal, was der Markt gerade will. Ich will XY und deswegen beschäftige ich mich mit XY und freue mich über Menschen, die XY auch toll finden. Und dann mache ich halt mein Business. Und wenn ich wenig finde, die sich damit beschäftigen wollen oder die das auch geil finden, habe ich halt wenig und finde ich viel, dann läuft das halt besser. So, die werden aber immer Spaß an ihrem Business haben. Und die anderen, denen geht es dann weniger um das, was sie wirklich tun, sondern um das, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist, wenn du mich fragst, so ein bisschen die Hürde, bin ich denn nur dann erfolgreich, wenn ich fette, dicke, schwarze Zahlen schreibe, oder bin ich nicht dann erfolgreich, wenn ich ein glückliches, selbstbestimmtes und für mich freies Leben führen kann? Ich finde Zweiteres eben geil und das, glaube ich, funktioniert am besten mit dem ersten Schritt, dass ich mir mein Business wirklich so aussuche, dass es mein Wunschbusiness ist und nicht das, was ich mache, weil Papa das gemacht hat oder weil ich es übernehmen muss oder weil ich meine, das muss ich jetzt machen, weil die Gesellschaft das sagt. So, und dann beschäftigt sich der eine halt mit Anzüge schneidern und der andere baut Tische und der nächste verkauft Strom, keine Ahnung was. Aber es muss ihn, finde ich, erfüllen.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, die du gerade sagst. Also viele der Unternehmer, die auch ich begleiten darf, beziehungsweise auch mit denen ich sprechen darf, haben ihre Geschäfte, ihre Firmen, ihre Unternehmen teilweise aus der Vorgeneration übernommen und finden sich gerade in dieser Midlife-Crisis, nennen wir es mal so, in dem Moment, dass ich sage, irgendwie ist das ja doch nicht so geil. Das habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Nehmen wir mal genau diese Situation. Ich sage, jetzt bin ich in dieser Situation, bin in einer gewissen Stress drin. Ich muss ja da meine Brötchen verdienen. Und dennoch nach dem Glückstreben und mein Warum suchen, wie gehe ich dann damit um? Wie finde ich das? Welche Wege kannst du uns da mitgeben oder empfehlen, damit ich das finde, um nachher auch das zu machen, was mich glücklich macht?
Also ich habe da generell zwei Ansätze. Ich meine, es gibt ja diesen klassischen Love it, leave it or change it, love it or leave it. Weiß ich die Reihenfolge, weiß ich jetzt nicht genau. Also an sich, wenn wir mal genau gucken, dann ist diese Herzensangelegenheit und jeder will nur das tun, was ihn erfüllt und Spaß macht, ist ja eigentlich Kuschimuschi-Schwurbel-Scheiße, ne, wenn wir es mal auf Deutsch sagen. Das ist ja, das kann ja nur in einer Generation zustande kommen und groß werden, der es einfach zu gut geht. Ne? Weil vorhergehende Generationen, die hatten dieses Glück oder diesen Luxus gar nicht. Die mussten um ihr Überleben kämpfen und mussten da irgendwie sich um die Familie kümmern und um Sicherheiten schaffen. Und da wurde nicht gefragt, macht dir das jetzt Spaß, sondern kannst du deine Familie ernähren, ja oder nein? So, und wenn wir ganz weit zurückgehen, bei den Höhlenmenschen zum Beispiel, da kannst du auch nicht entspannt in der Ecke liegen und sagen, oh nee, heute regnet es, aber jetzt will ich nicht raus und mir ein paar Beeren pflücken oder ein paar Wurzeln ausgraben. Ich habe zwar Hunger, aber kann mir nicht jemand was herbringen? So, ne? Ja. Ich mache lieber hier Wandmalerei, hol du mir doch mal eine Birne. Nein, da muss er halt selber rausgehen in den Regen. Ja. Also ich mach das jetzt ein bisschen doof und witzig, ne, meine Güte.
Ja.
Aber da steckt, finde ich, schon was Wahres drin. Also heute meint jeder, er kann sich aussuchen, was er macht, und wir haben das Recht auf freie Berufswahl, bla bla bla. Ich bin geneigt zu sagen, meine Fresse, manchmal musst du halt auch einfach, und dann mach doch und jammer nicht rum. So, das ist die eine Schiene. Die andere ist aber die, wenn ich doch heute diesen Luxus habe und den Komfort, dass ich es mir aussuchen kann, dann finde ich es wiederum blöd, wenn jemand zum Beispiel zu der Zeit, wo er seine Berufsfindung angeht, also sagen wir mal 15, 16, 18, 20 Jahre,
ja,
und der sagt, hey, verdammte Hacke, ich will eine Autowerkstatt aufmachen oder Oldtimer restaurieren, weil ich finde Oldtimer einfach geil. Das ist bei den jungen Leuten ja nicht mehr so häufig anzutreffen, aber sagen wir mal, wir haben so jemanden. Und der Vater sagt aber, völliger Quatsch, du machst eine Banklehre, da ist goldener Boden oder sonst wie was, oder du musst Medizin studieren, wie ich auch und wie dein Opa. Und jetzt muss ein armer Bengel oder eine arme Frau, ein Mädel, die eigentlich sich lieber mit handwerklichen Autoschrauben oder mit anderen Geschichten beschäftigen würde, muss auf einmal jetzt Medizin studieren, was die Eltern, das Elternhaus so will. Das finde ich auch Schwachsinn. Also an der Stelle finde ich richtig, wir haben ja nun mal diese Komfortwelt uns so eingerichtet, dann such dir doch aus, was du machen willst.
Mhm.
Jetzt wirst du in dieses, jetzt hast du meinetwegen BWL studiert und sollst jetzt die elterliche Firma übernehmen, ja. So, und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann wäre meine Devise an meinen Papa, du, Papa, das ist schön und gut, dass dir das 30, 40 Jahre Spaß gemacht hat, ich respektiere das alles, aber das ist halt nicht meins. Ne? Ja, Such jemand anderen, der die Firma übernimmt. Ich bin's nicht, weil mich interessieren ganz andere Geschichten. Also ich finde schon, dass du das machen solltest, wofür dein Herz brennt, schlägt oder whatever, oder wo du wirklich Spaß hast und was dich auch erfüllt. Wenn du das machst, dann weiß ich ja auch, weil ich mache das ja tatsächlich, dann hast du trotzdem immer noch manchmal Tätigkeiten zu tun, auf die du keinen Bock hast. Und dann musst du aus dieser fucking Höhle raus in den Regen und deine Birne pflücken. So. Das sollte aber, finde ich, wenn du es dir schon so komfortabel einrichten kannst, dann auch nicht mehr als 20% ausmachen. Und 80% sollte dich dein Job erfüllen und sollte dir Spaß machen.
Ja.
Na?
Du hast zwei Bereiche angesprochen, die super spannend sind, sind total different. Ich gehe jetzt mal noch mal auf eine Sache, das Thema, du hast es angesprochen, was dabei rauskommt. Also viele tun ja Dinge, um nachher Geld zu verdienen. Und auch wir Unternehmer, wir Selbstständige tun es aus verschiedenen Gründen natürlich auch, wie du gesagt hast, schauen, was der Markt braucht, dann machen wir das halt mal. Was empfiehlst du denn jemandem, der im Prinzip da in diesem Gedankenkonstrukt ist, Mensch, ich muss das ja jetzt machen, weil sonst habe ich ja keine Brötchen, ich kann mich gar nicht darum kümmern. Was empfiehlst du diesem Menschen, dass er vielleicht doch den Weg einschlagen kann?
Also ich glaube sogar, dass viele diesen Weg gehen können, obwohl es nicht das ist, wofür sie wirklich brennen. Also nehmen wir jetzt mal diesen Medizinstudenten, der muss halt die väterliche Praxis oder die Klinik oder was auch immer übernehmen, obwohl er eigentlich gerne in Autos rumschraubt. Das Problem, glaube ich, ist die mentale Haltung gegenüber dem, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn das eben nur Geld ist, dann hast du immer das Gefühl, dass du nur dem Geld hinterher rennst. Dann muss jede KPI, also alle Zahlen, alle Kennziffern, die müssen stimmen und die müssen passen. Und ja, wenn die nicht stimmen, dann ist alles irgendwie Mist. Ne? So, dabei wäre es doch so schön, wenn so ein Arzt darauf achtet und guckt, hey, wir helfen hier Menschen, wir retten vielleicht Leben oder wir, je nachdem, was das für ein Arzt ist, wir helfen Menschen, wir machen wieder gesund, wir Kinderarzt, das wäre so zum Beispiel meine zweite Berufung gewesen. Wenn ich auf das schaue, was ich da wirklich tue und mich nicht in diesen Teufelskreis ziehen lasse, dass ich am Ende des Tages wirklich nur noch auf die Zahlen gucke, dann machen doch auf einmal ganz viele Bereiche wirklich Sinn. Und ich glaube, wir Menschen brauchen einen Sinn im Leben und auch eine Aufgabe, die damit verbunden ist. Und dann, glaube ich, wird das Spektrum viel breiter. Also dann kann jemand wirklich, der seinen Beruf augenscheinlich hasst, der kann ihn lieben lernen, wenn er auf das sieht, was der Beruf wirklich ausmacht und was er mit diesem Beruf tun kann und wie er vielleicht anderen helfen kann. Ich finde, also ich bin so ein Helfertyp, ne? Also das aber überall, wenn ich sehe, dass jemand im Flieger zum Beispiel schwierig an den Overhead-Locker oben rankommt, dann hole ich den Koffer runter und gebe ihn der Person. Manche gucken mich dann blöd an und denken, was soll das jetzt? Aber ich helfe halt einfach gerne. Und ich glaube, das steckt in uns Menschen drin, dass wir anderen gerne helfen und andere gerne auch weiterbringen und unser Wissen weitergeben. Und das kann ja in den verschiedensten Bereichen sein. Und wenn ich jetzt als Sohn diese Praxis des Papas übernehmen muss, meinetwegen, dann kann ich ja immer noch Oldtimer nach Feierabend schrauben. Ja. Und trotzdem habe ich eine Aufgabe, die mich erfüllt und die einen Sinn macht als Arzt. Auch wenn ich vielleicht insgesamt lieber 24/7 an Oldtimern schrauben würde. Ja. Also da kann natürlich jeder an seinen eigenen Stellschrauben drehen, denn das ist bei allem, finde ich, so, bei dir selbst. Ne? Du kannst dich selber mögen oder lieben oder eben nicht. Du kannst auf alle deine Mängel gucken und auf das, was du nicht so gut kannst und auf das, was, wo du immer ins Fettnäpfchen trittst und kannst dich deswegen doof finden und nicht lieben, nicht mögen. Oder du kannst auf das gucken, was du gut kannst, wofür du gemacht bist und was dir leicht fällt und auf deine Stärken achten. Und dann findest du dich auf einmal ein bisschen besser. Und so geht das mit Familie, mit Frau, mit Kindern, mit Job, mit Haus, mit Wohnort, mit allem. Und was du halt nicht machen solltest, was auch viele ja immer rausschmeißt aus ihrem Glück, sage ich mal, ist Vergleich mit anderen. Das ist ja dann das Nächste. Mhm. Das ist ja heute mit Social Media die größte Scheiße ever. Du meinst am Ende, alle, wie sie da sind, haben das Erfolg und den Erfolg und das Glück gepachtet, nur du nicht. Weil natürlich sieht es bei jedem immer nur grün aus und grüner als bei dir, was er da postet und schreibt. Und das macht viele Menschen kaputt. Deswegen das nicht gucken, sich nicht mit anderen vergleichen, darauf schauen, was mache ich eigentlich mit meinem Job, mein Unternehmen, was leisten wir. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, wer viele Mitarbeiter hat, der trägt da schon mal einen ganz großen Beitrag bei, dass er nämlich Menschen Arbeit gibt und die ordentlich und fair bezahlt und behandelt. Allein deswegen macht es Sinn, das ein oder andere Unternehmen am Laufen zu halten, den Job weiterzumachen, weil du Menschen einfach in Lohn und Arbeit stellst.
Ja. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Mentalpower. Wie ist denn der Zusammenhang wie ist aus deiner Erfahrung der Zusammenhang zwischen der Mentalpower und dem richtigen Job? Also gerade hinsichtlich oder der sinnerfüllten Tätigkeit. Wie weit bist du da mental stärker als vielleicht in einer Tätigkeit, in der du eben reingewachsen bist und sagst, da bist du gar nicht so glücklich? Hast du da irgendwelche Werte oder was kann die Konsequenz auch gegebenenfalls sein, wenn du dich, also ich kenne es persönlich auch, ich habe auch eine Firma übernommen, das nicht meine Herzensangelegenheit ist und es hat mich auch gestresst. Aber was sind da deine Erfahrungen, die du uns da mitgeben kannst?
Klar ist ja, wenn jemand das macht, was ihn wirklich erfüllt und wo er einen Sinn drin sieht, wo er richtig Spaß dran hat, dann wissen wir, dann kannst du das 24/7 machen, ohne dass es dich großartig anstrengt.
Ja.
Du kannst dabei ganz du selbst sein, kannst authentisch sein. Viele haben ja das Problem schon, dass sie glauben, oder andersrum, viele Menschen spielen im Business eine Rolle, nämlich die des Businessman oder der Businesswoman und sind privat ganz anders.
Ja.
Das wundert mich schon. Also ich habe das immer bei einem bestimmten Banker, den ich da gerade vor Augen habe, gehabt. Also das war so ein Ballermann-Feiervogel, eigentlich eine wahre Frohnatur und immer hoch die Tassen und gute Laune. Aber wenn du den in der Sparkasse dann gesehen hast, dann war das der zurückhaltendste Sauerkraut, sage ich jetzt mal so. Ne? Immer steif und immer, das hat er aber spielen. Ich habe mal mit ihm länger drüber gesprochen. Das hat er halt gespielt, weil er dachte, so muss ein Banker sein. Und das hat ihn auch immer angestrengt. Und ich glaube, dass ganz viele, ich sag mal, Probleme in Anführungsstrichen, dass ganz viele davon sind hausgemacht oder selbstgemacht. Wir reden uns immer ein, wenn ich den Job machen würde oder wenn ich das hätte, dann würde es gut laufen. Und das, glaube ich, stimmt nicht wirklich, weil es ist auch wieder hier eine Suche immer im Außen und du musst es in dir finden. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir vieles changen können bei uns, wenn ich da drauf gucke, was macht meinen Job aus, dann kann das für mich ein sehr, sehr großer Antrieb sein. Und dann kann ich es schaffen, dass ein vordergründig ungeliebter Job auf einmal dieser 24/7-Lieblingsjob wird, den ich tue. Aber ich muss auf den Inhalt des Jobs gucken und nicht auf die Ergebnisse, auf die Zahlen.
Ja.
Ein kleines Beispiel. Es gibt ja jede Menge Wissenschaftler oder Forscher, die erforschen irgendetwas. Die brauchen halt Gelder, die sie kriegen, um das Forschungsprojekt durchzuziehen. Aber die forschen da und wenn du die nicht ins Bett schickst, dann forschen die ohne zu schlafen, ohne zu essen, ohne zu trinken. weil sie so fasziniert sind davon. Einverstanden? Ich glaube, wir wissen, worüber ich gerade rede. Und jetzt kriegen die dafür halt auch noch Geld und von diesem Geld leben sie. Und das finde ich immer so, also das ist so mein Vorbild, das finde ich mega. Ich finde auch mega Menschen, die halt einfach ihr Ding durchziehen, weil sie das so toll finden und auch daran glauben und das klasse finden, obwohl sie dafür kein Geld kriegen, sondern die müssen einen Teilzeitjob irgendwo nebenher machen, der sie über Wasser hält, aber die bleiben an ihrem Ding dran. Früher oder später werden die ja auch mal erfolgreich, ne, wenn der Knoten platzt. Aber ich glaube, diese Mentalität, die diese Menschen haben, der Forscher, sagen wir mal jetzt, diesen Forschergeist, den kannst du auf jeden Beruf übertragen. Ne? Weil es gibt an sich, wenn du so willst, ja gar keinen schlechten Beruf, sei denn du bist Berufsbetrüger oder Menschen über den Tischzieher oder sonst irgendwas. Ja? Aber egal nahezu, was du produzierst, was du an Dienstleistung hast, was du verkaufst oder whatever, das macht bestimmt an der einen oder anderen Stelle Sinn. Und wenn du diesen Sinn erkennst und nicht in diesen Wettbewerbsgedanken verfällst, dass du als Außendienstmitarbeiter jetzt jeden Tag eine bestimmte Schlagzahl schaffen musst oder einen bestimmten Umsatz erreichen musst, wobei das ja von den Chefs oder von den Inhabern der Firma dann wieder hausgemacht ist, weil die ihre Vertriebler damit zum Teil eben nicht motivieren, sondern verderben, die treiben sie in die innere Kündigung. Dadurch, weil die unter diesem Druck nicht bestehen können, wenn die mit Spaß an die Arbeit gehen würden, und da muss vorausgesetzt sein, bitte, dass sie diesen Spaß und den Sinn an der Arbeit auch selber erkennen, da wäre aber wieder der Unternehmer gefragt, der denen das dann rüber transportiert und dann die richtigen Leute dafür einstellt, dann glaube ich, ist in jedem Job, in jeder Tätigkeit, in jedem Unternehmen, ist dieser Kern drin, wo du sagst, dafür brenne ich und dafür gehe ich, aber den musst du für dich auch entdecken. Sobald sich aber einer in diese Zahlenwelt verrennt, dann könnte ich auch ganz ehrlich, dann könnte ich meinen Job vielleicht auch irgendwie blöd finden. Weil wenn ich nur noch drauf gucken würde, haben wir dieses Jahr genauso viele Teilnehmer wie letztes Jahr? Wie sind die ersten Quartalsergebnisse? Wo müssen wir drehen? Was müssen wir schrauben? Wie kann es besser gehen? Wie können wir leichter und besser? Und wenn du dich da rein verrennst, ja, dann geht es ja nicht mehr um die Sache an sich. Dann geht es auch nicht um Spaß. Dann geht es nur noch um Erfolg. Das sind, ich nenne sie so die Getriebenen. Und da kenne ich etliche Kollegen von mir, die so getrieben sind, die auch nicht die Ruhe bei sich selbst finden, die sich selber auch nicht erholen können. Ne? Also es ist ein Teufelskreis. Und du hast das hier durch deine mentale Kraft, durch deine Mentalpower hast du es in der Hand, diesen Fokus bei dir mental so auszurichten auf das, was du tust, dass er dich motiviert, dass du von innen raus motiviert und glücklich bist und nicht von dem, was du im Außen erreichst.
Ist es so, dass du das Thema Mitarbeitersuche, ich will jetzt gar nicht sagen Fachkräftemangel, glaubst du, dass du das Thema Mitarbeitersuche auch damit extrem vereinfachst, wenn du authentisch derjenige bist, der seine Mission geht?
Ich glaube ja. Also ich glaube, da findest du als Firma, als Firmenchef oder als Führungskraft, als Personaler, wie auch immer, wer dafür verantwortlich ist, findest du, glaube ich, viel leichter Mitstreiter, gerade jetzt in dieser Generation. Ich glaube, diese Generation, die guckt ja noch viel mehr darauf, dass das, was sie machen, also mir ist der Großteil, so wie ich das wahrnehme, dass das, was sie machen, das muss Sinn machen, das muss denjenigen erfüllen. Klar geht es auch ein bisschen um Geld, aber es ist ja nicht mehr die Generation, die irgendwie sagt, ich gebe hier Vollgas und ich will viel Kohle verdienen, um dicke Autos zu fahren. Die haben irgendwie ein Carsharing-Modell oder das leuchtet mir gar nicht ein. Also ich bin Sohn eines Autohändlers. Also hör mal, ich brauche meine eigenen Autos. Eine Auswahl brauche ich, um da Spaß zu haben und um schön fahren zu können. Ich kann gar nicht verstehen, wie eine Autos nicht geil finden kann. Aber das ist ja heute so, eine fahren die mit Öffentlichen oder gucken in eine App rein und sagen, ah, da steht mein was weiß ich was, Smart um die Ecke, den miete ich mir kurz. Das ist eine neue Kultur, die wollen mehr die Welt erkunden und nach Bali oder sonst wo chatten und von dort aus remote arbeiten. Aber ich glaube, dass auch diese Menschen viel leichter zu erreichen und zu entzünden sind, zu begeistern sind, wenn die Menschen, die sie einstellen und die Stellen ausschreiben, selber begeistert sind. Ich glaube, das fehlt in vielen Bereichen. häufig regiert doch da die Angst, dass wir es nicht schaffen, dass es weiter den Bach runtergeht, dass wir nicht mehr wachsen, dass wir die Zahlen nicht erreichen, anstatt dass da statt Angst eben Begeisterung und Liebe da wäre, um das Projekt voranzubringen.
Ja. Bleib mal bei den Mitarbeitern. Auch die Mitarbeiter haben im besten Fall ja eine Mentalpower. Und die Mitarbeiter werden ja auch im besten Fall, dürfen die ihren Sinn erfüllen und dürfen sich selbst verwirklichen. Nehmen wir mal das Thema mal ganz groß. Was sind so die Grundvoraussetzungen für mich Führungskraft, für mich Unternehmer, dass ich da auch auf dieses Konto einzahle, dass meine Mitarbeiter stark sind, Bock haben, sich selbst erfüllen können, genau.
Naja, in meiner Welt, also so wie ich das, ich habe ja nur bitte, ich glaube, wenn du sie alle zusammenzählst, 5 feste und 2 freie Mitarbeiter, aber ich merke halt bei denen, je mehr freie Hand die haben, Sachen zu entscheiden, in einem gewissen Rahmen natürlich, desto glücklicher, motivierter, begeisterter sind die, weil es halt dann ihr Baby war. Und wenn ich jedem sage, wie er es machen muss, ständig über die Schulter gucke, wenn jeder irgendwie denkt, er muss hier alles nach Vorlage und Vorgabe und Schema F machen, dann macht es wenig Spaß. Ne? Also wichtig ist, glaube ich, an der Stelle echt, dass der Mitarbeiter nicht nur dein Vertrauen hat, also dein unternehmerisches Vertrauen als Vorgesetzter, als Unternehmer, als Chef, sondern dass er das spürt. Ne? Kann ja 1000-mal sein, der Unternehmer denkt, ich vertraue dem Mitarbeiter, ja. Aber der Mitarbeiter spürt es halt nicht, dass er, dass ihm vertraut wird. Er wird halt an vielleicht zu vielen Kleinigkeiten gemessen und kontrolliert. Und dann erweckt das eher Misstrauen. Und dann ist das, glaube ich, kein so ein schönes Verhältnis für denjenigen, der es tut. Ich meine, jeder Unternehmer, jeder Selbstständige weiß ja, dass er wahrscheinlich kotzen könnte, wenn er für einen anderen arbeiten müsste. Also mir geht's so, wenn mir einer sagt, du musst das so und so machen und das wäre jetzt mein Chef. Ne? So, das wäre für mich der Super-GAU. Deswegen war ich auch nie wirklich angestellt, sondern war ja sofort selbstständig. Wenn, dann glaube ich, muss das so sein, dass jeder das Gefühl hat, ich bin hier nicht ein Rädchen im Getriebe, sondern, und wenn, dann schon ein ganz wichtiges Rädchen. Aber ja. Ich bin einer der Mitgestalter und nicht, ich bin ein Ausführender, ne? Wobei es die auch gibt. Ne? Es gibt ja auch die das gar nicht wollen. Deswegen ist, wenn du mich fragst, es ist extremst wichtig, wirklich mit den Leuten vorher und immer wieder intensiv in Gespräche zu gehen, um zu hören, passt alles, was willst du wirklich? Ich habe ein paar Immobilien und habe bei einer Immobilie einen ziemlich großen Dachgeschoss ausbauen lassen und hatte meinen, der für mich so alles macht, so mein Haus- und Hofhandwerker, hab dem gesagt, pass auf, übernimm du das ganze Projekt doch. Ne? Ich dachte nur, das ist für den doch viel geiler, als wenn der jetzt nur jeden Tag Trockenbauplanken an die Wand schraubt und das Dach dämmt und alles fertig macht da. Dann habe ich dem gesagt, mach du doch alles, stimmt das mit den anderen Gewerken ab, da muss der Fenster rein und pipapo, lange Rede, kurzer Sinn. Nach 2 Wochen sagt der, du Olli, ich habe da keinen Bock mehr drauf, kümmere dich selber um den ganzen Scheiß mit den anderen Handwerkern und um die Organisation. Ich will meine Trockenbauplatten an die Wand schrauben und kleben und dämmen und so weiter, aber ich will nicht hier den anderen Kram machen, bitte nicht. Das hat ihn überfordert. Er war so ein Abarbeiter. Hatte ich nicht auf der Uhr. Ich dachte, ich tue ihm gefallen.
Ja. Also kommunizieren, fragen, einchecken und schauen, was der Mensch denn eben auch möchte, um seinen Sinn zu erfüllen.
Ja, das Problem ist, ich hatte neulich einen hier bei mir in der Trainerausbildung, der hat so ein Affinitätenprofil erstellt. Ein sehr, sehr cleverer, cooler Typ. Also ich glaube, dass manche Menschen gar nicht wissen, was sie brauchen, um glücklich zu werden. Und die kannst du 10-mal fragen. Die sagen dir irgendwas, wissen aber selber gar nicht, dass das, was sie sagen, auf lange Sicht nicht stimmt. Ja. Und deswegen müssten die eher eine gute Auswertung haben, einen Test machen, was brauchen diese Menschen wirklich? Weil viele kennen sich selber nicht so gut, dass sie es wissen.
Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Frage. Also das ist oder ein ganz, ganz starkes Thema. Ich wollte dich vorher schon noch eine Sache fragen. Vielleicht ist es an der Stelle ganz interessant. Du hast vorher von den Kindern gesprochen, die Berufswahl der Eltern nachher dann oder beziehungsweise die Berufswahl der Eltern dann ausführen sollen. Jetzt stehen viele Eltern, also ich sage ja, ich betreue Unternehmer und Führungskräfte und auch Selbstständige, und die haben oftmals gerade Kinder, die jetzt in dem Schritt zum Erwachsenen, ins Erwachsenenalter gehen oder eben vor der Berufswahl stehen. Und ich habe auch zwei Kids, die sind 20 und 22 oder junge Erwachsene. Und auch die, ich kann mich ganz genau sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe doch und so weiter. Hast du da zufällig einen Tipp oder oder hast du da Erfahrungen mit, wie wir unsere Kinder dahingehend ein Stück weit motivieren können, vielleicht da doch mal nachzubohren, was einen interessiert, um dann nachher in dem richtigen Beruf zu sein? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage.
Ja, ist es wirklich, vor allem für mich, weil ich habe keine Kinder. Also ich habe viel mit Kindern an Schulen gearbeitet als Gedächtnistrainer, also als ich noch nicht die Trainer und Coaches ausgebildet habe, aber na, da ging es ja mehr um Lerntechniken, Gedächtnistraining und so weiter. Also ich glaube, dass das ist, vielleicht muss das so eine Familienkultur von Anfang an werden, ne, dass ich auch schon, was weiß ich, 3-, 4-, 5-jährige Kiddies, die müssen dann nicht, wie hier der kleine Sohn meines Nachbarn hier auf der Insel, der geht es zum Taekwondo. Wenn du mich fragst, hat der Kleine keine Lust. Der muss das immer vorzeigen auf jeder Firmenfeier, auf jeder Familienfeier, die machen. Da werde ich immer eingeladen. Da muss der Kleine ein bisschen Taekwondo vorführen. Der kann kaum richtig auf den Beinen stehen. Also auf mich macht der kleine Bengel nicht den Eindruck, als hätte er da Spaß dran. Ne?
Ja.
Aber der Papa ist mega stolz. Also ich hatte dieses Glück. Ich durfte mich in jeder Sportart und alles ausprobieren. Ich habe mal eine Zeit lang, wollte ich reiten, dann wollte ich Kajak fahren. Habe ich auch länger gemacht. Ich war Turner, ich war mal im Boxen, ich war im Ringen. Ich habe alles mal probiert, manches nur ein Viertel, halbes Jahr. Und es gibt ja Eltern, ehrlich gesagt, die sagen dann, nee, du ziehst das jetzt durch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und was Neues fangen wir jetzt wie an und sonst wie. Das war bei meinen Eltern zum Glück nicht der Fall. Ich glaube, Kiddies, Kinder, Jugendliche müssen sich ausprobieren. Und dann sollten die, glaube ich, auch merken, wo es hingeht. Aber wenn die das mit 18, 19, 20 noch nicht wissen, was sie wirklich glücklich macht im späteren Leben, da bin ich echt überfragt. Also jetzt könnte man da reingucken und irgendwo Glaubenssätze vielleicht knacken oder innere Kindarbeit mit denen machen, aber ich glaube, das würde das Interview hier auch sprengen. Was ich wichtig finde, vielleicht an der Stelle manchen mit auf den Weg zu geben, die 10-mal denken können, jetzt, was willst du erzählen, du hast ja keine Kinder, du hast leicht reden. Ich kann nachvollziehen natürlich, dass eine Mama, ein Papa immer nur das Beste für die Kinder will. Das Problem ist nur, dass halt keine Mama und kein Papa das weiß, was das Beste für die Kinder ist. Die denken natürlich, dass sie es wissen. Aber selbst das ist ja noch nicht mal, sind ja noch nicht mal die eigenen Gedanken der Eltern, sondern denen über die Gesellschaft eingepflanzt wurden. Und wenn dann einer, ich nehme jetzt vielleicht mal ein extremes Beispiel, dann will halt einer Rockstar werden oder was, oder Tänzer, oder, und da sagen ja viele, oh, oder er will Coach werden, das ist ja noch schlimmer. Ne? So will einer Coach werden. Da sagt ja der Papa, Coaches gibt es wie Sand am Meer und das sind alle die, die selber nichts können, oder Tänzer, singt ja schon Marius Müller-Westernhagen, alles schwul und nichts im Topf. So, das erste denken wir uns weg, war ein Zitat aus dem Lied. Ne? Also das heißt, viele Eltern meinen es ja gut, indem sie sagen, Bub, lern doch was Richtiges und nicht sowas, was sowieso keine Zukunft hat oder so. Ja, schön und gut, aber was hat denn heute noch Zukunft? Also heute gibt es doch Jobs und Berufe, die gab es vor 10 Jahren, vor 5 Jahren noch gar nicht. Jetzt beschäftigt sich heute ein junger Mensch mit KI und ist da wirklich, oder mit Online und ist da wirklich fit und darf das nicht weitermachen, weil es die Eltern ihm verbieten. Ja, hätte das mal gemacht, in 5 Jahren wäre der vielleicht der Superstar, wir wissen es doch nicht.
Ja.
Also ich finde, die Kinder müssten selber wirklich wissen dürfen, was das Beste für sie ist. Und das tut Eltern weh, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt aber mal den Weg weitergedacht. Jetzt sagt der Papa so, du lernst jetzt das und das machst auch und ist gut für dich und damit kannst du deine Familie ernähren und fertig, Punkt. So, jetzt lernt dieses Kind das und jetzt ernährt er seine Familie und jetzt macht er das wirklich, weil er es musste, dann hat er die Ausbildung gemacht, dann verdient er damit Geld, jetzt kann er auch nicht mehr zurück, jetzt hat er Frau und Kinder, jetzt kann er erst recht nicht mehr zurück, so, aber der ist sein Leben lang unglücklich oder nur so mäßig glücklich und träumt immer von dem anderen Job vielleicht. Und dann ist auch Kacke. Vielleicht verdient er viel Geld, vielleicht, ne? Hat aber nur Stress. Und viele Unternehmer, die das jetzt vielleicht hören, denken jetzt vielleicht, ja, welcome in my world, to my world. Genau, ich habe auch viel Geld, aber es geht mir eigentlich alles auf den Sack. Und wenn wir das andere jetzt mal durchspielen, jetzt ist der, was weiß ich, keine Ahnung, der will halt gern Autos lackieren. Ich bin immer wieder bei den Autobeispielen, sorry. Und jetzt ist der normaler Lackierer und kommt mit wenig Geld nach Hause, aber dem macht sein Job Spaß. Der sieht ein gespachteltes Auto vorher, das sieht schäbig aus, der lackiert drüber und das Ding sieht aus wie neu. Jetzt hat er sein Erfolgserlebnis, sein Erfolgsgefühl. Er findet das toll, er ist glücklich mit dem, was er tut, hat weniger Geld, ist aber glücklicher. Was ist denn jetzt besser?
Die Frage darf sich jetzt jeder selbst beantworten. Genau. Aber also wir waren ja vorher bei den Mitarbeitern, diese Kindfrage kam jetzt dazwischen, hat auch sehr gut gepasst und deine Antwort, das ist, also ich finde es sehr, sehr wirksam, mal darüber nachzudenken, was geiler ist. Nochmal zurück zu den Mitarbeitern. Auch hier stehen wir oft jetzt mal in der Situation, dass unsere Mitarbeiter vielleicht doch nicht so recht Bock haben, sich auch weiterzuentwickeln, auch selber mal darüber nachzudenken, wie kann ich mich hier in diese Unternehmung einbringen, was ist denn mein Sweet Spot, wo sind meine Talente, auf was habe ich denn richtig Lust, damit ich auch, sagen wir mal, gelinde gesagt, auf meinem Spielblatt spielen kann. Was ist deine Empfehlung für Unternehmer und Führungskräfte dahingehend, die Mitarbeiter zu motivieren, in Trainings zu gehen, sich weiterzuentwickeln oder wie können die da rangehen, wenn sie gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen? Also wenn es nicht um Fachthemen geht, wie zum Beispiel Gedächtnistraining, ist zum Beispiel eine spannende Sache. Kann ja durchaus sehr viel Freude machen.
Ja, ja, absolut. Also das, also glaub mir mal, meine Seminare, die haben echt, also den Teilnehmern Spaß gemacht. Haben sie mir zumindest so als Feedback gegeben und mir selbst tatsächlich auch, komische Nummer, war aber so. also ich fühle mich hier manchmal echt ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Was aber gar nicht schlimm ist, kann ich auch mal wieder nachdenken. Mhm. Ich glaube, das muss fast schon bei der Auswahl stattfinden. Oder du musst den Mitarbeitern halt die Freiheit lassen. Ich glaube, heutzutage gibt es nicht mehr viele, die sich nicht weiterentwickeln wollen. Mhm. Wenn du das Angebot schaffst für deine Leute, dass die auch nicht fachliche Seminare oder Weiterbildungen, sagen wir es mal so, ein bisschen größer gefasst, Weiterbildungen, wenn jemand Weiterbildungen machen darf, die ihn einfach auch nur in Anführungsstrichlein persönlich weiterbringen. Mhm. Ich meine, jeder Unternehmer weiß, da hat er ja selber wieder was von. Ne? Jetzt mal angenommen, es würde ein Unternehmen anbieten, auf einmal irgendwie, wie führe ich eine glückliche Beziehung? Was ja augenscheinlich gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Wenn aber jetzt doch die Frau, der Mann, der da arbeitet, in seiner Beziehung unglücklich ist und sich deswegen vielleicht diese Weiterbildung gönnt und nachher glücklich ist mit dem Partner oder glücklicher, dann macht sich das doch wieder bemerkbar in der Arbeit und für den Unternehmer. Also da habe ich doch dann als Unternehmer wieder was von.
Definitiv.
Und wenn ich dann so kurzsichtig bin und diese 3 Tage, die er vielleicht dann auf dieser Weiterbildung war, als vertane Zeit einstufe und die 2.000-3.000 Euro, die es kostet, als falsch investiert. Also ich glaube, dann guckt jemand wirklich zu kurzfristig, weil 2.000-3.000 Euro kostet mich der Mitarbeiter ganz schnell mal, wenn er einfach krank ist oder so. Ich habe jetzt heute keinen Bock oder habe gestern Abend Stress mit meiner Frau, mit meinem Mann gehabt und gehe deswegen morgen nicht ins Büro oder in die Arbeit. So, das ist ja auch schon scheiße. Und wie oft kommt das denn vor? Deswegen glaube ich schon, dass da Bedarf ist und ich glaube, da sollten Unternehmer großzügiger sein vielleicht, wenn sie es nicht schon sind, bitte, ich weiß ja nicht, mit wem wir hier alles, wer das alles nachher hört, aber ich glaube, dass das einen sehr, sehr großen Nutzen bringt und ich glaube auch, dass ich Mitarbeiter, und das ist jetzt aber halt das, dass ich Mitarbeiter dazu bringe, sich dort weiterzuentwickeln und Weiterbildung betreiben zu wollen, die Frage ist nur, auf welchem Gebiet und bin ich dann als Unternehmer bereit, dafür Zeit und Geld zu investieren? Mhm. Ja, aber ich glaube, es gibt bei jedem etwas, wo er gerne mal ein Seminar zu besuchen würde, sich gerne mal weiterbilden würde, gerne mal ein Training machen würde oder. Das glaube ich schon, dass da jeder was hat. Die Frage ist nur was, ne?
Genau, das war so ein bisschen die Richtung, wie führe ich die Menschen eventuell hin? Oder sage ich einfach mal, komm, wir machen das jetzt mal einfach. Jetzt werfen wir uns mal alle schön ins kalte Wasser und dann geht es jetzt mal zu Olli zum Gedächtnistraining und nehmen da mal ganz viel mit. Also nur als
Genau, und wenn das jemand will, wenn der sagt, naja, komm, Gedächtnis, was soll da passieren? Kann ich mir, im schlimmsten Fall kann ich mir ein paar Sachen mehr merken als vorher, das ist ja nicht so schlimm. Und die Zeit kriege ich bezahlt, gucke ich mir mal an. Dann merkt der schon, ja, das macht Spaß und er hat da viel Erfolge und dann macht es eh Spaß. So, aber das mache ich ja gar nicht mehr. Ne? Also ich mache ja so gut wie keine Gedächtnisgeschichten mehr, nur noch so diese Trainer- und Speaker-Ausbildungen. Aber ich finde, es müsste im Vorfeld einfach so sein, dass jeder Unternehmer, jede Firma die Mitarbeiter einfach mal fragt und wirklich immer wieder mit Umfragen fragt, sag mal, welche Themen interessieren euch? Welche Themen müssten wir euch anbieten? Oder bei welchen Weiterbildungen würdet ihr gerne mal teilnehmen? Was würdet ihr für euch gerne mal tun? Und wenn da einer schreibt, ja, was weiß ich, ich würde gerne mal ein Selbsthypnose-Seminar mitmachen, meinetwegen, ja, dann lasst ihn doch. Also im schlimmsten Fall kann er sich, wenn er wirklich gestresst ist, ein bisschen selber hypnotisieren und wird wieder relaxed und kann mit Kunden, Mitarbeitern, Kollegen oder Chefs dann einfach entspannter umgehen. Ne? Und wenn der Unternehmer 10-mal denkt, Selbsthypnose, was ist das denn für eine Esoterik, der Krams, so, wenn es dem Mitarbeiter hilft, meine Güte, nicht immer gleich bewerten, sondern einfach nur mal sein lassen.
Ja, spannend. Nehmen wir mal das Stichwort Speaker auf. Ich habe als Unternehmer damals mich entschieden, zu René Bourbonus zu gehen, eine Rhetorikausbildung zu machen. Das war sehr, sehr wirksam. Das war richtig gut. Und ich habe mich dann auch entschieden, aber mehr oder weniger aus Jux und Dollerei die Speaker-Ausbildung damals noch bei Gedankentanken, gerade in dem Wechsel zu Greater, zu machen. Und ich muss auch sagen, das war auch eine krasses Erlebnis, das auch mich in meine heutige Berufung geführt hat. Jetzt will ich aber noch mal vielleicht auf was anderes hier raus. Das sagt, du stehst viele Jahre auf der Bühne. Du selbst hast ja auch eine unheimliche Wirksamkeit, also definitiv. Wenn jetzt Unternehmer den Weg gehen wollen, selbst mal ein wenig mehr Wirksamkeit in ihren Präsentationen, in ihren Meetings oder ihren Pitches zu erzielen, was sind denn da die größten Hebel aus deiner Sicht raus?
Also, es ist im Prinzip, ist es so einfach wie genial. Und viele werden denken, ja, so einfach kann es doch nicht sein. Ne? Aber ist es tatsächlich. Also du musst es bei egal welcher Präsentation, Rede, Speaking, Keynote, wie du es immer nennen willst, Vortrag, einfach schaffen, zumindest mal entspannten Wow-Einstieg zu starten. Ne? Also wenn du musst ja bei so einer Präsentation oder bei einer Rede dein Publikum innerhalb von Sekunden oder vielleicht ein, zwei Minuten spätestens, musst du die kriegen. Ja. Wenn du sie da nicht kriegst, dann hast du die ganze Präsentation, den ganzen Vortrag lang immer einen Kampf und bist immer am Machen und Tun. Das macht es für dich nicht schön. Also musst du einsteigen und da ist wirklich mein Stilmittel für Einsteiger am Anfang immer, frag die Leute doch ab, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Und das natürlich in Bezug auf dein Thema. Damit sofort dieser What's in it for me Wunsch bei den Teilnehmern bedient wird. Ne, jeder fragt sich ja, warum sitze ich hier? Was habe ich denn jetzt davon? What's in it for me?
Ja.
Und jetzt fragst du ab und das gerne, aber bitte nur, wenn es echt ist und von innen kommt, gerne mit Handzeichen. Ne, viele haben ja diese Handzeichen nur mal gestrichen voll. Die wird häufig überstrapaziert von Menschen, die es nicht wirklich interessiert. Mich hat immer interessiert, wer ist mit seinem Gedächtnis zufrieden, mal bitte Handzeichen. Hat mich wirklich immer interessiert. Deswegen kam das bei mir immer authentisch und gut rüber. Und die Leute haben das bei mir auch mitgemacht. Und der Trick ist der, du fragst zuerst das ab, was jeder gerne, oder wo sich keiner meldet. Wer ist mit seinem Gedächtnis zufrieden? Da meldet sich ja keiner. Ein Verkaufstrainer, der fragt hier, wer hat Kunden genug und Abschlüsse en masse, so meldet sich keiner. Zielzustand abfragen. Wenn ich Unternehmer bin, meinetwegen in der Abfallwirtschaft und ich will anderen Unternehmen in meiner Präsentation rüberbringen, dass ich das Top-Unternehmen wäre, um deren Abfälle zu beseitigen, dann frage ich Leute, wer von euch, bei wem läuft denn die Abfallwirtschaft schon so, dass er sagt, also das könnte gar nicht besser sein, es ist unglaublich, ich denke jeden Tag, wie geil ist unsere Abfallwirtschaft denn? Er muss natürlich wissen, dass das bei den wenigsten der Fall ist. Ne? Und dann fragt er, wer sagt denn, bei uns ist das schon so mega top, 150% übererfüllt. Keiner meldet sich. Und jetzt fragst du als zweites, Wer hätte denn gerne ein perfektes Gedächtnis? Nur mal angenommen, das wäre so auf Fingerschnips machbar. Oh ja, wenn das auf Fingerschnips, dann bin ich dabei. Ne? So, jetzt melden sich die Leute. Also, und wer hätte denn gerne die perfekte Abfallwirtschaft? Mal angenommen, das wäre auf Fingerschnips möglich. Darf ich das mal kurz per Handzeichen sehen? Dann musst du auch Handzeichen machen hier. Ne? Also zeigen, wie es geht.
Ja.
Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. A, committen sich die Leute zu dem Ziel deiner Präsentation, deiner Rede. Und du leadest, also du zeigst hier, also du machst vor, die machen nach. Ne? Mir fällt gerade noch ein dritter Punkt ein, es ist sogar noch interaktiv, weil jetzt müssen sich die Leute bewegen. Ne? Also so ein Einstieg ist immer gut. Du kannst andere Baueinstiege nehmen, indem du mit einem coolen Witz oder mit einer geilen Story, aber Achtung, nicht die Story, die nur über dich geht und wo kein Learning drin ist. Da könnten die Leute wegrennen wirklich und viele machen das auch, wenn jemand so einsteigt. Ich will euch mal meine Geschichte erzählen, bei mir war das ja damals so und so, ich habe da gelernt und so weiter und andere sagen, ja, es tut mir leid für dich, dass du das erfahren musst, das mich interessiert nicht, danke, tschüss. Es muss in der ersten Minute klar werden, gerne auch früher, what's in it for me, lohnt es sich für mich, meine kostbare Zeit hier auf diesem Stuhl zu verbringen und dir, Vogel, da vorne zuzuhören. Das muss klar werden. Und wenn das klar wird, dann wunderbar, dann danke fürs Handzeichen, vielen Dank, ihr seid ein super Publikum, herzlich willkommen. Mit euch kann ich arbeiten, denn genau darum soll es die nächsten 45 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten gehen. Wie kannst du dir am Ende merken, was du willst? So, jetzt kommt Inhalt. Da muss auch in meiner Welt muss auch wirklich ein Mehrwert gegeben werden, egal ob der jetzt aus Produktinformationen oder sonst was besteht oder irgendwie Coaching-Elementen oder Strategien und Strukturen. Und der Ausstieg, das ist jetzt nochmal wichtig, der Ausstieg muss wieder so eine Art Wow-Effekt sein. Das, was du als letztes in deiner Präsentation bringst, im Vortrag sagst, bleibt ja im Gedächtnis bei den Leuten. Ne, in der Mitte kannst du so ein bisschen, da kannst du normal vor sich gehen, da würde ich trotzdem immer wieder, und habe das auch immer gemacht, nicht übertrieben oft, aber immer mal wieder fragen, könnt ihr das nachvollziehen, seid ihr da mit dabei, wer kennt das so, ne, wem geht es auch ab und zu so, mal immer ein bisschen Fragen stellen, Interaktion mit reinbringen. Lieber auch rhetorische Fragen stellen, damit die Teilnehmer mitdenken. Mhm. Und am Ende des Dingen, das muss aber dann halt nochmal sitzen. Ne? Und da habe ich ja immer gerne auf der Bühne, vielleicht hast du es mal gesehen, so eine schwarze Lederpeitsche dabei gehabt, also so eine Geißel, so eine Domina-Geißel.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein.
Ja, aber mein Nachname ist doch Geißelhardt.
Ja, ich
bei
weiß.
Mir war dann, ja, bei mir war immer der Name, dann Namen merken, Abschluss. Und zum Schluss habe ich gesagt, so eine Minute vor Schluss, ach, jetzt haben wir ja einen ganz wichtigen Namen uns noch nicht gemerkt, nämlich meinen eigenen. Ne? Und dann habe ich das Bild vorgemacht, ich mache mich komplett nackig. Das habe ich natürlich nicht in echt gemacht. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, ich mache mich komplett nackig, schmiere mich von oben bis unten mit feinstem Olivenöl ein. Na, Vorname Olivenöl. Und dann habe ich die Geißel rausgezogen. Haben wir alle erstmal, das war ein Wow-Effekt, wirklich. Und dann sage ich, und dann geißel ich mich ganz hart mit dieser Geißel hier. Und das ist, weil es so eine auffällige Brille ist, ist meine Schutzbrille, damit ich mir mit der Geißel nicht vor lauter Geilheit in die Augen haue oder so. Die schützt mich ein bisschen. Und da haben viele gelacht, manche angeekelt weggeguckt. Aber ich verspreche es dir, immer wenn mich jemand ein Viertel, halbes Jahr, Jahr später gesehen hat, kam der so auf mich zu und hat gesagt, ich kenne dich, du bist ja Geißelhardt.
Mega geil.
Das blieb im Gedächtnis, das war ein geiler Ausstieg für mein Thema. Da muss sich halt jeder irgendwas überlegen zu seinem Thema, zu seiner Branche, zu dem Inhalt seiner Rede, zu sich selbst. Und da vielleicht nochmal eine geile Abschlussstory, die motiviert bringen oder auch wie zum Einstieg vielleicht nochmal einen Witz zum Schluss oder ein Zitat. So, und dann ist das im Prinzip eine Rede, die gut aufgebaut ist mit Wow drin. Du hast die Leute schon an Bord, zwischendrin normal immer mal wieder Interaktion und ein Wow-Ausstieg, damit sie dich lange im Gedächtnis behalten. Das ist der ganze Trick.
Du hast es ja auf deiner Website stehen, also merkwürdig sein am Schluss. Mhm. Genau, sehr, sehr schön.
Das Wichtigste vielleicht als Grundlage überhaupt für Speaker ist, und das ist aber für mich die Grundlage des ganzen Lebens. Leute, seid authentisch. Sei doch mal du selbst, verdammte Hacke. Sorry, wenn ich das so sage. Schmeiß die Maske weg. Lass den Panzer fallen. Zeig dich so, wie du bist. Ganz ehrlich, im Trainer- und Speaker-Business gibt es ja so einen Spruch, deine Teilnehmer bewundern dich für deine Erfolge, aber sie lieben dich für deine Schwächen. Und ich glaube, dass gilt nicht nur für Trainer, Speaker, Coaches, sondern für alle Menschen. Dein Umfeld, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Familie, deine Freunde, deine Mitbewerber, die bewundern dich für deine Erfolge, aber die lieben dich für deine Schwächen, weil jetzt bist du menschlich. Also öffne dich, zeig deine Schwächen, sei da entspannt und cool. Das wird nicht immer bei allen Menschen zu Erfolg führen. Das wird vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle gegen dich verwendet werden. Na klar, ne? Das denken jetzt bestimmt auch einige. Und dessen solltet ihr euch auch bewusst sein. Deswegen solltet ihr mit euren Schwächen auch wirklich klarkommen. Und wenn du die akzeptiert hast und sagst, das ist halt so, jeder hat Schwächen, alles hat Schwächen. Es ist die Natur hat Schwächen, ne? Entweder, also, oder es ist alles perfekt, dann ist es aber perfekt mit den Schwächen. Und wenn du dazu stehen kannst, zu dem, wie du wirklich bist, wenn du das weißt, dann sei 100% du selbst. Und ich glaube, dann ist dein Leben um einiges entspannter, leichter und vor allem glücklicher.
Sehr schön. Das war ja fast schon ein Schlusswort. Nein, ich habe aber noch eine Frage zu diesem ganzen Thema Sichtbarkeit, Wirkung. Ganz großes Thema, also auch gerade in einem Unternehmen, wo ich hier gerade den Podcast aufnehme, hier herrschen unfassbar viele gute Ideen. Und in vielen anderen Unternehmen auch. Und die Leute schaffen es aber nicht, diese Themen so auf den Punkt zu bringen, ohne großes Trara, sondern klipp und klar zu kommunizieren und zu pointieren, was auch immer. Sie schaffen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Was sind da so deine zwei, drei Ratschläge dahingehend, dass das besser zukünftig diese Botschaften besser transportiert werden, dass die auch beim Gegenüber ankommen?
Gut, also da greift einmal auch das Authentische, weil viele Menschen gelernt haben, sie müssen es kompliziert und verschachtelt formulieren, mit Fachbegriffen ausschmücken und so, damit es sich toll und wertvoll anhört. Ja. In meiner Welt völliger Schwachsinn. In meiner Welt muss das der andere verstehen. Und das ist genauso bei Vorträgen. Wenn du die mit zu viel Fachbegriffen schmückst, versteht nur ein Teil deines Publikums das und die anderen verstehen es halt nicht. Die sagen nachher, ja, hat er toll gemacht, also war auch unterhaltsam vielleicht zum Teil, aber ja, worum ging es, weiß ich nicht genau. Ne? So, das ist ja nichts. Also du musst deine Botschaft in meiner Welt rüberbringen, sodass sie ein Achtjähriger versteht, das muss mal das Ziel sein. Wirklich möglichst einfach. Wenn du unbedingt Fachbegriffe verwenden willst, mach das, aber dann erklär sie direkt. Ne? Mhm. Wenn du also von Authentizität sprichst, sag direkt also echt sein, ne? Sich komplett zeigen dahinter und lass Authentizität oder authentisch sein nicht allein stehen, weil viele vielleicht das gar nicht wissen, was bedeutet.
Ja.
Also wie für einen Achtjährigen. Dann sind natürlich kurze Sätze einfacher und leichter zu verstehen als lange. Mach einfach aus einem langen Satz, wenn der mehr als anderthalb, zwei Zeilen auf einem normalen A4-Blatt hat, dann muss da irgendwo ein Punkt rein. So, und dann ist ganz gut, was mir auch selber immer wieder hilft, ist, ich schreibe das einfach mal so auf und überlege dann so. Und jetzt sagt mir aber einer, die Erklärung hierfür, die darf nur so und so viele Punkte oder Zeichen oder Wörter oder sowas haben. Ne? Also, und dann wirst du gezwungen, das Extrakt rauszuziehen und das in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen. Ne? Und dann musst du vielleicht auch irgendwo mal so Beiwerk weglassen und hast nachher aber den Kern. Also auf eine bestimmte Wort- oder Zeichenanzahl reduzieren, Fachbegriffe, wenn, direkt gleich erklären, am besten gar nicht benutzen, dann hast du auch automatisch wenige Worte und das Ganze so formulieren, dass ein Achtjähriger versteht.
Ja, tolle drei Tipps. Wenn du mal auf deine Karriere zurückschaust, gibt es da ein ganz großes Learning oder einen Moment in deinem Leben, der dich ganz besonders geprägt hat und dich in eine neue Richtung geführt hat, dich einfach anders hat agieren lassen?
Also ein einprägsamer Moment war, als mir ein Freund gesagt hat, Mensch, willst du nicht Leuten erzählen, wie sie besser reden können oder auf der Bühne rocken können oder wie sie auch als Speaker auf Bühnen kommen und denen das Business erklären? Und komischerweise, ich bin ja wirklich von meiner Art her eher so Typ Großkotz und so ein bisschen, ich bin so ein Macher, ich halte mich hinterm Berg, ich bin, wie ich bin. Das kann aber bei manchen auch ein bisschen falsch manchmal interpretiert werden oder rüberkommen. Schnell werde ich als eingebildet und so auch abgestempelt. was ich übrigens echt nicht bin, aber ich finde mich ziemlich geil, selber halt. Also ich meine, das wünsche ich jedem, dass er sich ziemlich geil findet und sich selber liebt. Aber jetzt passierte mit diesem Vogel auf einmal, also mit mir, Folgendes. Ich habe mich damit echt intensiv auseinandergesetzt, noch im Gespräch mit dem. Also war das ein Coaching von ihm schon. Sagt er, dein Gedächtnisdingen, das ist doch schön und gut, das kannst du ja machen, das hast du ja auch lange gemacht, aber eigentlich musst du doch das andere machen. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe da auf einmal mit mir selber gekämpft und gerungen. Irgendetwas in mir hat sich so sehr dagegen gewehrt. Ich sag dir es offen und ehrlich, wie es ist, ich habe dort Rotz und Wasser geheult. Die Joy, die kleine Tochter von meinem Kumpel damals, die kam dann zu mir und hat gesagt, Papa, was machst du mit dem Olli, der ist doch lieb. Ne? Also sei nicht so böse zu ihm. Und ich habe zu ihr sagen, nee, der Papa ist schon lieb, das ist jetzt alles schon okay. Ne? Das fand ich wirklich für mich selber komisch. Also ich habe viele Gefühle und ich kann lachen und kann weinen. Ich habe auch kein Problem, wenn ich einen traurigen Film zu gucke oder wenn mir jemand was Trauriges erzählt, zu weinen und das mitzufühlen. Ich finde auch das nicht schlimm, wenn jemand weint, aber da hat es mich so richtig gerissen, wenn du weißt, was ich meine. Und ich habe das mal analysiert und darauf zurückgeführt. Ich hatte einfach echt panische Angst oder irgendwas in mir hatte panische Angst, aus dieser Komfortzone des gesicherten Gedächtnis- und Mentaltrainers rauszugehen in ein Gebiet, auf ein Gebiet, wo ich denke, boah, fuck, bin ich da gut genug für? Kann ich das denn? Ich meine, ich kann es für mich, kann ich es anderen beibringen? Ist meine Art des Vortragens und Speakens denn überhaupt so erwähnenswert? Die ist witzig und flapsig und alles okay, aber kann ich damit wirklich in anderen Profis und Unternehmern oder Trainern, Speakern sagen, dass sie es auch so machen sollen? Das hat mich echt schon sehr, sehr verunsichert alles. Und ich war extrem weit aus meiner Komfortzone raus tatsächlich, ne, an der Stelle. Nee. Unglaublich, weil das andere, weißt du, das ist ja wie bei so einem Unternehmer, der jetzt irgendwie auf ein neues Unternehmensfeld soll oder eine Produktpalette umstellen, erweitern oder expandieren oder nicht oder einen Schritt zurück oder wie auch immer. Das sind einschneidende Phasen, wo du dir denkst, boah, fuck, wird das was, klappt das? Es hat ja dann super geklappt, also ist alles gut. Ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil vorher habe ich eine Technik erklärt, wie du dir Sachen besser merken kannst. Das war okay, das war in Ordnung. So, aber jetzt zum Beispiel erzähle ich einfach den Menschen wirklich nur das, was ich jahrelang gemacht habe, zum Großteil immer noch tue. Und das hat für mich nochmal eine andere Qualität. Also das Gedächtnistraining fand ich schon richtig geil, hat mich wirklich erfüllt und ist auch eine geile Geschichte. Und ich empfehle jedem, das mal zu machen. Geh zu Markus Hofmann. Ja, der macht das sehr gut. Ich mache es ja nicht mehr. Aber diese neue Geschichte jetzt, dass ich anderen Coaches oder Trainern, Speakern zeige, wie sie auf die nächste Stufe kommen, wie sie vielleicht noch mehr ins Fernsehen kommen oder noch bessere Bücher schreiben, noch ihre Qualität noch mal erhöhen können, noch mal mehr Honorar vielleicht kriegen können, noch bessere Auftraggeber in Land ziehen oder Einsteigern zeige, wie sie in das Business überhaupt reinkommen. Das ist also vom Erfüllungsgrad und von der Leichtigkeit, wie ich das mache, unbeschreiblich. Und das Schönste, ich sitze hier bei mir auf der Finca auf Mallorca, die ist ja relativ groß, die Vögel wohnen alle hier. Wir haben eine Woche Spaß ohne Ende, es wird von morgens bis abends bespielt und die gehen nach Hause oder fliegen nach Hause im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und für mich ist es ein Fest jedes Mal. Also es ist unbelievable, wie sich das gelohnt hat, diesen schweren Schritt zu gehen, der mich wirklich Überwindung gekostet hat. Tiefe Überwindung.
Mega Geschichte. Sehr, sehr cool. Olli, ich erlebe dich jetzt eine Stunde schon fast mit voller Begeisterung für diese Themen. Sag, was ist denn dein persönliches Geheimnis, da jeden Tag aufzustehen und sagen, da habe ich Bock drauf. Was ist dein persönliches Geheimnis?
Naja, also Geheimnis ist das ja nichts. Ich habe ja keins. Also was soll ich für ein Geheimnis haben?
Ich würde schon gern wissen, genauso glücklich zu sein, dauerhaft und geil zu sein. Und,
ja, dann mach das doch. Ich meine, du musst das ja in dir finden. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich habe auch Zeiten hinter mir, wo es sich für mich angefühlt hat, vielleicht wie Kampf und Krampf, klar, und wo ich mit mir selber gestruggelt habe, aber da muss halt jeder seinen Weg finden. Ich glaube, dieses nicht ständig auf der Suche sein, sondern irgendwann sich mal committen und zu sagen, das ist es. Und für sich die Entscheidung zu treffen, das vielleicht wie bei einer Partnerin, ne? Das trifft es vielleicht ganz gut. Also irgendwann mal, du kannst dich ja am Anfang ausprobieren oder kannst auch mal Partnerinnen als Mann jetzt oder auch Partner, je nachdem, wie du unterwegs bist, ausprobieren. Aber irgendwann musst du doch mal sagen, so in meiner Welt zumindest, jetzt entscheide ich mich. Mhm. Ne? Und ich für mich bin seit, ja, ich sag mal, zumindest seit ich diese Ausbildungsnummer mache und hier die Finke auch habe, bin ich total angekommen. Also das ist halt einfach jetzt wirklich meins. Das war vorher auch schon gut, das ist jetzt nochmal besser. Ich sag mal, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, das ist es und mich voll committed habe und reingelassen habe und meine Energie, mein Herzblut in diese, ob das damals Gedächtnistraining war oder jetzt die Ausbildungsgeschichten sind, ab da läuft das. Aber es sind viele Faktoren, die da reinspielen. Sich nicht vergleichen mit anderen. Ich gucke zum Beispiel, ich gucke keine Nachrichten. Ne? Das treiben mir manche an, aber das würde mich runterziehen. Also dann weiß ich für mich, wenn ich jetzt Nachrichten gucke, sehe Krieg und Mord und Totschlag überall, traurige Geschichten, das gucke ich mir nicht an. So, dann nenn mich weltfremd oder so, okay, aber ich bin glücklich damit. Mhm. Und ganz ehrlich, ich brauche es auch nicht. Die meisten Sachen kriege ich irgendwie von der Seite ja doch irgendwo her mit. Also ich glaube, wenn jemand für sich sagt, so, ich gucke jetzt mal, wer bin ich eigentlich wirklich? Ne? Wer ist dieser Klaus oder diese Petra oder wie auch immer, wie sie heißen? Ich gucke mal hinter meine eigene Maske, ich gucke mal hinter meinen Panzer, den ich mir zugelegt habe im Laufe der Jahre. Warum will ich den nicht ablegen? Wo bin ich verletzlich? Und ist das denn so schlimm, wenn ich das bin? Ich darf doch verletzbar sein. Wir sind Menschen, wir sind verletzbar. Wer das hinkriegt, dass er da 80%ig zumindest authentisch, echt sich selber ist und das überhaupt erstmal weiß, wer er ist, ich glaube, der ist schon auf einem sehr guten Weg. Wer dann aufhört, sich mit anderen zu vergleichen, sich bei sich umguckt und sagt, hey, ich habe hier vielleicht auch nur einfach nur eine Zwei-Zimmer-, Drei-Zimmer-Mietwohnung, die reicht mir doch, ist alles okay, ich muss keine Villa am Meer oder in den Bergen oder sonst wie haben oder im Grünen. Muss nicht mein eigenes Haus haben. Vielleicht wäre das auch nicht schön für mich, weil es mir zu viel Sorgen macht. Keine Ahnung. Ich habe keine Family, ich habe keine Kinder. Ja, vielleicht will ich auch keine. Vielleicht bin ich der da nicht gebunden sein will und die Verantwortung gar nicht übernehmen möchte. Also guck mal wirklich auf deine Situation. Lies vielleicht das Buch von meinem lieben Freund Boris Grundl. Mach mich glücklich, ne? Weil genau das funktioniert ja nicht. Du musst das Glück in dir finden und nicht irgendwo im Außen oder durch andere Menschen, die dich glücklich machen. Und es machen dich auch deine Mitarbeiter nicht unglücklich und deine Kunden auch nicht, sondern du bist derjenige. Ne? Gib die Macht nicht ab, sondern behalte die Macht bei dir. Vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Tipp. Ich glaube, ich quatsche zu schnell und zu viel auf einmal. Ne?
Alles gut. Ich höre dir ganz gebannt zu.
Ja, komm, ich denke mir gerade, boah, ist das ein Lavasack, denke ich gerade über mich selber. Also, wenn mal jemand wirklich, ich höre das ja auch bei mir im Umfeld häufig, dass Leute sagen, ja, boah, der Kunde nervt mir oder der Teilnehmer macht mich fertig oder hier meine Frau oder nee, die machen dich nicht fertig. Die machen ja nur etwas und jetzt machst du dich fertig mit dem, was die machen. Dann lass das halt nicht rein in dein System. Was weiß ich? Es nervt dich doch nicht. Der Radfahrer, der vor dir hier auf Mallorca eine Passstraße im Tramuntana-Gebirge hochfährt, sondern du machst das mit dir. Er ist natürlich so ein bisschen der Auslöser vielleicht, aber warum lässt du zu, dass er diese Macht über dich hat? So, ich möchte nicht, dass jemand anders Macht über mich hat. Drum entscheide ich das selber. Will ich mich jetzt über den Fahrradfahrer hier aufregen oder sage ich, nee, ich suche mir ein schöneres Lied im Radio und pfeife damit oder was weiß ich was, mach mir meine Gedanken. Ne? Ja. So, also ich glaube, du musst dich selber gut kennen, musst dich selber bedienen können, musst auch wissen, was dich zumindest zeitweise glücklich macht, dich damit ein bisschen beschäftigen. Und es kommen ja nicht, wenn einige denken, ja, mich macht Urlaub glücklich, ja, du kannst nicht dein Leben lang Urlaub machen, bitte. Dann mach das mal einen Monat oder zwei Monate, drei Monate, vielleicht hast du eine Weltreise hinter dir, dann geht dir das doch auf den Sack, oder? Also mir würde es auf den Sack gehen, wenn ich hier jeden Morgen um 11 Uhr schon mit dem Rosado saufen anfangen würde, um jetzt mal Mallorca-Sprache zu haben. Ne? Na, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich will ein bisschen eine Aufgabe im Sinn, den habe ich, das ist für mich richtig eingerichtet. Und ich glaube, dass Menschen glücklich werden können, wenn sie sich selber kennen und sich ihr Leben so einrichten, wie es für sie passt.
Schön.
Und Achtung, wenn sie es sich so eingerichtet haben, dass sie augenscheinlich meinen, es passt nicht, weil die haben Frauen und Kinder. Und die sagen, ich würde gerne aber weiterhin die Partyszene bespielen und da ein bisschen den Gigolo raushängen lassen. Dann sollen sie sich Gedanken machen, wie läuft das weiter? Dann haben sie keine liebende, liebevolle Partnerin, die zu Hause wartet. Sie haben keine Kinder, die dir viel Freude bereiten. So, dann haben sie das immer nur so sporadisch. Und ich glaube nicht, dass das jemanden auf Dauer glücklich macht. Ich finde, du solltest dir über alles, was du tust, im Klaren sein und vor allem weiterdenken und die Konsequenzen mal sehen. Und auch wer Ziele oder Träume im Leben hat, fahr die mal Probe, fahr die geistig Probe, frag andere, die ehrlich sind, wie das aussieht. Und wenn du dann solche Vögel siehst, die das Partyleben genießen und immer hier hoch die Tassen, Party Life und so, wenn du die wirklich fragst, dann sehnen sich da die meisten nach ein bisschen was Gesättelten, Geregelten, aber sie kriegen es nicht klar, weil sie meinen, sie müssen die Person weiterhin spielen, die sie wahrscheinlich gar nicht sind. Jetzt hör mal auf, sonst wird es Philosophiestunde hier vom Feinsten.
Ja, aber sehr, sehr wertig. Danke, danke für diesen Inhalt. Olli, wo finden wir dich? Beziehungsweise was, ja, mal ganz plump gefragt, was bekomme ich bei dir und wo finde ich dich?
Naja gut, was bekommst du bei mir? Du bekommst bei mir im Prinzip alles rund um das Thema Coaching, Training, Speaking, wenn du da selber in diesem Markt willst oder wenn du schon drin bist, wie du da ein bisschen weiterkommst. Ich habe ein großes Programm, das nennt sich Experten Business Academy. Das ist wirklich das All-Inkle-Paket, wo wir hier eine Woche auf Mallorca sind, wo wir Reden fertig machen, also nicht komplett fertig machen, aber die Rede besprechen, wie wird die aufgebaut, wie baue ich meine Seminare auf, wie finde ich mein Thema Positionierung, Buchschreiben, ins Fernsehen gehen. Also da ist wirklich von A bis Z alles drin. Das wäre nach Greater für dich, mein Lieber, eigentlich nochmal das Richtige.
Ich bin in 3 Wochen wieder auf einem Coaching in Mallorca. Vielleicht komme ich mal vorbei und gucke mir das
ja,
mal an.
Ja, melde dich. Bimmel auf jeden Fall durch. So, das ist das eine Großprogramm. Da habe ich eine Mentaltrainer-Ausbildung, die ich anbiete, wo Menschen eben zum Mentaltrainer werden können. Das zeichnet mich ja aus als Deutschlands Führender, laut ZDF bitte, die haben das halt mal gesagt. Aber das gibt's ja nach wie vor. Und da ist halt auch der Fokus, das Ding dauert ein halbes Jahr. Also das ist nicht so eine Wochenendausbildung und jetzt bin ich Mentaltrainer, Quatsch, sondern wirklich mit Tiefgang. Und da gibt es dann auch eine Blaupause von mir noch, ein Seminar komplett dazu, was die Teilnehmer machen können. Einfach, weil ich festgestellt habe, es gibt ganz viele, die würden gerne in den Markt gehen und auch anderen Firmen dann Seminare anbieten und sich buchen lassen. Aber die haben gar kein wirkliches Thema. Die haben irgendwo eine Coaching-Ausbildung, können schlaue Fragen stellen, aber das war es dann auch. Ne? Und das reicht halt dann für ein Seminar nicht. Wenn du ein Training oder Seminar in einer Firma geben willst, musst du ja richtig Inhalt haben. Und die machen die Mentaltrainer-Ausbildung. Dann gibt es so ein Schnupperseminar, Business Bootcamp, wo du mal lernst, welches Thema wäre für dich das Richtige. Wie gehst du mit deinen Glaubenssätzen um, dass du überhaupt zutraust, dort richtig nach vorne zu kommen? Und was ist der Handlungsplan? Welche Schritte musst du gehen, um dann wirklich dort erfolgreich zu werden? Das ist es so im Groben. Ansonsten kann mich natürlich jeder auch für ein Coaching buchen. Sagen wir aber ehrlich gesagt, ist echt teuer. So leider auch richtig gut. Das mal am Rande. Und wer sich da schlau machen will, der guckt einfach auf Kopferfolg, also wie Kopf und Erfolg, kopferfolg.de. Und da kann er mich auch kontaktieren. Da sind Anschrift und Telefonnummer fürs Büro und E-Mail und alles drin. Und dann dürfte das passen.
Ja, mega. Olli, ganz lieben Dank. So schnell vergeht Stunde und 8. Wahnsinn. Es war echt super interessant. Und ich danke dir auch für die offenen und sehr authentischen Antworten. Und ich denke, da war ein Haufen drin für uns Unternehmer und Selbstständigen, wo wir mal erste Schritte gehen können. Und auch ich nehme heute wieder mal eine Menge mit. Also ganz, ganz lieben Dank für die gemeinsame Zeit.
Sehr gerne. Und danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Magst du uns noch einen abschließenden Appell, eine abschließende Botschaft oder vielleicht einen Satz mitgeben, an den wir uns erinnern dürfen?
Mache ich sehr gerne. Das hört sich fast schon esoterisch an. Mein Lieblingssatz ist, Liebe ist die größte Kraft. Und ich will es vielleicht kurz erklären. Ich glaube, wenn jeder dabei sich selber anfinge und jeder sich selber lieben würde, dann hätten wir, ich will es mal vorsichtig formulieren, zumindest so gut wie keine Probleme mehr mit anderen Menschen und demzufolge auch keine schlimmen Streitigkeiten oder Zwistigkeiten, ob mit Kunden, Mitarbeitern, Vorgesetzten, Chefs, egal, mit Kollegen oder auch nicht Länder untereinander. Ich glaube, dann gäbe es keine Kriege mehr. Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen sich halt einfach selber, wenn sie richtig reingucken, nicht so wirklich leiden können. Oberflächlich glauben die, ja, natürlich bin ich auch ein cooler Typ und ich bin cool und toll und alles ist schön. Aber wenn sie richtig reingucken, ja, ich habe die ja meist hier. Und dann denkst du am Anfang cooler Typ und merkst, oder coole Typin auch, sind auch Frauen, bitte, merkst, oh, auf dem Weg zur Selbstakzeptanz erstmal, die vor Selbstliebe ja kommt. Da ist, selbst da ist noch ein richtiges Stück zu gehen. Und das fände ich so geil, wenn sich jeder selbst akzeptieren würde und dann vielleicht noch weitergehen würde, sich selbst lieben würde, diese Liebe auch rauslassen würde an andere, nicht immer nur an Erfolg denken. Was ist Erfolg? Also ich glaube, wenn sich einer selbst liebt, noch mehr Erfolg kann er nicht haben.
Mega.
So, jetzt bin ich aber ruhig.
Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Mallorca. Und ja, Olli, ich klingel durch.
Sehr gerne, mach das. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Fühl mich geehrt.